Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wer ein bisschen Jesus kennt, der weiß, er hat großartige Wunder getan. Er hat Wasser in Wein verwandelt, ziemlich viel. Er hat einen Mann, der 38 Jahre lang querschnittsgelähmt war, geheilt. Und viele andere Dinge. Daneben hat Jesus noch Folgendes getan. Er ging gegen die Reichen vor. Er wagte es sogar, das theologische Establishment von damals zu kritisieren. Und wenn er predigte, dann predigte er so, dass die Leute, ob sie jetzt irgendwelche einfachen Bauern waren oder irgendwelche Zöllner waren oder irgendwelche Theologen waren, die Leute verstanden ihn. Und das alles, das begeisterte die Leute. Jesus, den fanden fast alle ziemlich toll. Massen kamen, um ihn zu hören. Und viele Menschen, die waren so begeistert, ja, sie glaubten an Jesus. Sie glaubten, Mensch, Jesus, das muss dieser verheißene Prophet aus dem Alten Testament sein. Das muss dieser Mann sein, der dieser neue König von Israel sein wird. Ja, das muss dieser Mann sein, der diese ganzen Verheißungen, diese alten Prophetien aus dem Alten Testament erfüllen wird. Und dennoch muss dann der Evangelist Johannes in seinem Evangelium im 6. Kapitel, in diesem Kapitel, wo auch der Taufvers vom Dominik steht, dennoch muss er dort am Ende schreiben, im Vers 66, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Also seine Jünger, die ihm wirklich nachfolgten, die wandten sich ab von ihm und gingen nicht mehr mit ihm. Was war der Anlass? Was war der Anlass, dass Jesu eigene Jünger ihn verließen? Menschen, die ihm nachfolgten, die ihn angeblich glaubten. Man muss sich fragen, was hat Jesus falsch gemacht? Es lief doch alles so gut. Was hat er nur gesagt, dass die Leute so vergrault wurden? Und die Antwort ist, kurz gesagt, Jesus hatte ein anderes Verständnis vom Glauben als viele seiner Nachfolger. Und darum geht es in diesem Kapitel, das ist das Thema. Was ist denn wahrer Glaube? Was ist Glaube? Und da dieses Kapitel sehr lang ist und ich mich auf einen Vers konzentrieren möchte, nämlich auf den Taufvers, aber wir dennoch diesen Vers nicht aus dem Kontext rausreißen wollen, werde ich ein bisschen den Zusammenhang erläutern. Ich werde ein bisschen durch die ganze Geschichte mit euch gehen. Und ich habe auch, wenn ihr auf euren Zettel guckt, viel mehr Verse abgedruckt und der unterstrichene, das ist dann der Taufvers. Einfach damit wir merken, gut, was ist hier der Gedankengang, was ist hier wirklich die Botschaft in diesem Kapitel. Es wird also eine sehr lange Einleitung und dafür etwas kürzere Gliederungspunkte dann meiner Predigt. Das ganze Kapitel, das beginnt, das steht noch nicht auf den Zettel, mit der Speisung der 5000. Da haben vielleicht viele schon von gehört. Tausende von Menschen kamen, um Jesus zu hören, und sie saßen auf irgendeiner Wiese und dann war es Abendzeit und die Frage war, ja, wo können wir die jetzt alle, womit können wir die alle satt machen? Und dann hat sich herausgestellt, ja, wir haben 5 Brote und 3 Fische und Jesus hat dann diese 5 Brote und 3 Fische ausgeteilt und es war am Ende so viel, dass es für alle genügend war. Und die Leute haben das gesehen und haben natürlich erkannt, Mensch, das ist ein großes Wunder. Und jetzt haben sie festgestellt, das muss wirklich dieser verheißene Prophet, dieser König sein. Und sie wollten Jesus zum König machen. Und als Jesus das mitbekam, als er das merkte, da zog er sich sofort zurück. Warum? Die Menschen, die glaubten noch an ihn. Sie waren doch bewusst. Sie waren sich bewusst, dass Jesus ein besonderer Prophet war. Vielleicht wie Mose. Aber die Frage ist, was glaubten sie von Jesus? Wahrscheinlich nur, dass er sie von der römischen Herrschaft befreien würde. Anscheinend war das nicht genug. Wenn das Kapitel dann weiter, wenn es weitergeht, wenn man weiterliest, dann kommt dann der Bericht, wie Jesus übers Wasser läuft. Ja, die Jünger, die wollen nach dieser Speisung der 5000 mit dem Boot ans andere Ufer fahren. Sie warten auf Jesus, Jesus kommt nicht, sie fahren dann irgendwann los. dann wird es ziemlich stürmisch in der Nacht auf dem See und urplötzlich kommt Jesus dahergelaufen, allerdings auf dem Wasser. Und natürlich, die Jünger, die verwundern sich nur, die erschrecken, die denken sonst was. Aber was noch verwunderlicher ist, das sind die Worte, die Jesus ihnen sagt. Er sagt dann, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und dieses Ich bin, das ist ein Bezug auf den alttestamentlichen Gottesnamen. Yahweh, ich bin, heißt es übersetzt. Und Jesus gibt hier seinen Jüngern einen Hinweis darauf, wer er wirklich ist. Er ist eben nicht nur ein besonderer Mensch, ein vielleicht verheißener Prophet, ein weiter Erretter, den Gott geschickt hat, sondern er ist Gott. Er ist Gottes Sohn. Und die Geschichte geht so weiter, dass Jesus dann an Bord steigt und schon plötzlich sind sie am Ufer, dort, wo sie eigentlich hin wollten. Und genau dort setzt jetzt der Text ein, den ich hier auf den Zettel abgedruckt habe und ich möchte den jetzt vorlesen. Am folgenden Tag, als die Volksmenge, die am jenseitigen Ufer des Sees stand, gesehen hatte, dass kein anderes Schiff dort war, als nur das eine, in welches seine Jünger gestiegen waren. Und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Schiff gestiegen war, sondern dass seine Jünger allein abgefahren war. Es kamen aber andere Schiffe von Tiberias nahe an den Ort, wo sie das Brot gegessen hatten nach der Danksagung des Herrn. Da also die Volksmenge sah, dass Jesus nicht dort war, auch nicht seine Jünger, stiegen auch sie in die Schiffe und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, sprachen sie zu ihm, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Also wir haben gehört, die Menschen, die suchten Jesus am nächsten Tag und sie fanden ihn dann am anderen Ufer des Sees. Und die Verwunderung war natürlich sehr groß. Wie ist Jesus bloß hierher gekommen? Das wollen sie jetzt wissen. Hat er denn vielleicht wieder ein Wunder vollbracht? Ja, kann er vielleicht noch ein Wunder vollbringen? Kann er vielleicht wieder für alle Brot machen? Aber Jesus macht ihnen klar in seiner Antwort, dass sie nicht diese vergängliche Speise, ja, Brot, ganz normales Brot, sondern eine unvergängliche Speise suchen sollen. Eine Speise, so steht es im Vers 27, die bis ins ewige Leben bleibt. Und Jesus sagt, die er ihnen geben wird. Was die Menschen nicht richtig verstehen, ist, dass Jesus hier nicht von leiblichen, sondern von geistlichen Dingen spricht. Jesus geht es gar nicht um normales Brot. Und als sie dann nochmal nachfragen, da antwortete ihnen Jesus, Vers 29, und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Nun, wir müssen wissen, die Menschen kamen aus allen Gegenden, um Jesus zu hören. Sie haben ihn auch diesen Tag so lange gesucht, bis sie ihn gefunden haben. Sie wollten ihn zum König machen. Nun, es ist doch deutlich geworden, dass diese Menschen an Jesus glauben. Und trotzdem sagt Jesus ihnen jetzt, dass sie glauben sollen, dass sie an ihn glauben sollen. Und hier wird deutlich, Jesus will einen Glauben, der weit über das hinausgeht, was sie jetzt von ihm glauben. Und in den folgenden Versen erklärt Jesus, dass Glaube eben nicht gleich Glaube ist. Wahrer Glaube, ein Glaube, der für das ewige Leben notwendig ist, ist ein sehr viel tiefschürfender Glaube als dieser einfache Glaube, einfach nur an Jesus zu glauben, dass er halt existiert oder ja damals, dass er ein von Gott begnadeter Mensch ist. Gott hat schon viele Propheten und Richter und Retter gesandt, aber Jesus ist ein Retter von ganz anderer Art. Er ist nicht nur von Gott ausgesandt, sondern er ist selbst von Gott ausgegangen. Er ist Gottes Sohn. Und die Juden, die scheinen jetzt auf Jesus einzugehen, sie forschen weiter nach, was Jesus hier meint, aber sie fordern von ihm nun ein Zeichen. Vers 30. Und die Sache ist, Jesus hatte doch gerade am letzten Tag ein ziemlich eindrückliches Zeichen gezeigt. Er hat mit 5 Broten und 3 Fischen über 5000 Menschen satt gemacht. Die Frage ist, ist das nicht ausreichend? Aber nun bringen die schlauen Juden das Manna ins Spiel. Vers 31, da steht, unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Mit anderen Worten, wenn du größer sein willst als Mose, dann musst du uns schon mehr als einmal Brot vom Himmel geben. Mose hat das Volk 40 Jahre lang täglich mit Manna gespeist. Das war ein Zeichen. Und als ich in der Vorbereitung war für diesen Text und diese Argumentation mir verinnerlicht habe, da habe ich mich an einen Film erinnert, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Crocodile Dundee, der irgendwie da aus Australien nach New York geht oder in irgendeine amerikanische Stadt und er läuft da mit jemandem die Straße lang, da kommt jemand und will ihn angreifen und hält ihm ein Messer entgegen. Und dann, er zeigt überhaupt keine Regung, der Dundee, und dann der daneben wahrscheinlich sagt dann, hey, sei vorsichtig, er hat ein Messer. Und er sagt, das ist ein Messer. Und dann zieht er seine Manschete raus oder Schwert, das ist ein Messer. Ja? Und so ähnlich ist das hier. Die Juden sagen, das ist ein Zeichen, das ist ein Zeichen. Und die Frage ist, kann Jesus das jetzt noch toppen? Und die Antwort ist, ja, er kann. Und zuerst stellt er erstmal die Aussage seiner Gesprächspartner richtig. Vers 32, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater. Und dann geht es weiter, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Aber Jesus wiederum, er redet hier nicht mehr von Manna oder von einfachem Brot, er redet wiederum von einer geistlichen Speise, einem geistlichen Brot. Vers 33 wird es dann deutlich, denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Jesus redet von sich selbst. Aber seine Zuhörer, die verstehen es immer noch nicht. Und da steht dann 34, da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Ja, ein Brot, das Leben gibt. Denen geht es wahrscheinlich so ähnlich wie der Frau am Brunnen, der Jesus gesagt hat, ich kann dir Wasser geben, nach dem wirst du nie wieder Durst haben. Ja toll, Wasser, was man einmal trinkt und nie wieder Durst hat. Brot, was man einmal isst und nie wieder Hunger hat. Das klingt gut, ja das wollen wir haben. Und nun macht Jesus nochmal deutlich, und zwar ganz deutlich, er spricht hier von keinem Zauberbrot. Ja, vielleicht ein Brot mit den 4 wichtigsten Frühstückscerealien oder irgend sowas. Nein, er spricht von sich selbst. Vers 35, Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Jesus identifiziert sich selbst als Lebensspender. Ich bin das Brot des Lebens. Nun, ich denke, wir alle, wir haben Hunger nach Leben. Und Jesus will uns leben, er will uns wahres Leben, er will uns ewiges Leben geben. Jesus identifiziert sich als Lebensspender und durch die Worte, ich bin das Brot des Lebens, auch wiederum als Gott. Und nur das macht ja Sinn, denn nur Gott kann Leben geben. Wer zu Jesus kommt, wer an ihn glaubt, wer in dem Glauben kommt, dass Jesus der Lebensspender ist, ja, wer dieses Leben von ihm begehrt, der hat wahren Glauben. Es geht nicht um unseren leiblichen, sondern um unseren geistlichen Hunger. Hunger nach Gott, nach Gemeinschaft mit Gott. Und diesen Hunger, den kann und den will Jesus stillen. Warum? Weil er das Brot vom Himmel ist, weil er Gottes Sohn ist. Und wir haben gehört, Jesus, der redet nicht nur davon, sondern Jesus hat durch seine Zeichen und Wunder auch bewiesen, dass er von Gott kommt. Aber die Menschen, obwohl sie diese Zeichen gesehen haben, ja, man muss sogar sagen, obwohl sie diese Zeichen geglaubt haben, sie haben nicht gedacht, oh, das ist bestimmt ein Trick, den Jesus hier wieder macht. Nein, sie haben daran geglaubt. Aber sie haben nicht wirklich, nicht wahrhaft an Jesus geglaubt. Und das, genau das sagt ihnen Jesus jetzt. Vers 36. Aber ich sage euch, dass ihr mich zwar gesehen habt, aber doch nicht glaubt. Die Juden, die hatten einfach eine falsche Vorstellung von Glauben. Sie dachten, wenn sie nur genügend Zeichen, genügend Beweise sehen würden, dann würden sie schon glauben. So wie bei Mose damals in der Wüste. Er tat so lange Zeichen, bis ihm alle glaubten. Und noch ein Zeichen, noch ein Zeichen. Und wenn wieder ein bisschen Zweifel kommt, noch ein Zeichen. Aber diese Methode, die vielleicht viele auch von uns kennen, ja, gib mir Beweise. Diese Methode funktioniert nicht. Und das hat die Geschichte des Volkes Israels im Alten Testament gezeigt. Diese Art von Glauben reicht nicht aus. Diese Art von Glauben bedeutet dann andersrum nämlich auch, dass die Leute dachten, wenn sie nur genügend gute Taten vollbringen, dann wird Gott sie schon annehmen. Ich habe Schuld vor Gott, ja gut, dann werde ich mich jetzt eben bessern. Ich habe gesündigt, ja gut, dann werde ich jetzt vorrangig nur noch gute Taten vollbringen. Ich werde Gott beweisen, dass ich würdig bin, von ihm angenommen zu werden. Und auch das funktioniert nicht. Warum? Die Antwort ist, weil wir Menschen nicht dazu in der Lage sind. Wir sind eben von Grund auf egoistisch. Wir sind von Grund auf uns und nicht auf Gott gerichtet. Wir sind in unserem Kern nicht eigentlich doch gut, sondern eigentlich oder definitiv schlecht. Und wir können nicht über unseren eigenen Schatten springen. Wir können nicht über unseren eigenen Charakter gehen. Wir sind wir. Du bist du und ich bin ich. Und wenn ich es dann vielleicht auch schaffe, meinen inneren Schweinehund zu bekämpfen, ja, wenn ich es schaffe, die eine oder andere Sünde oder schlechte Angewohnheit eine Zeit lang zu lassen, ich halte das nie länger durch. Ich falle immer wieder zurück in die alten Muster. Irgendwann am Ende, ich muss ja dann auch wieder an mich denken. Und das geht Christen genauso wie Nichtchristen. Die Frage ist ja, wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Und wir sehen hier, es braucht mehr als nur ein paar Wunder, mehr als ein paar gute Taten, mehr als ein schönes, inneres, religiöses Gefühl. Wir brauchen eine tiefere Verbindung mit Gott. Wir brauchen einen tieferen Glauben. Und darum spricht Jesus von sich als dem Brot des Lebens. So wie man normales Brot isst, so sollen wir sinnbildlich Jesus essen. Mit anderen Worten, wir sollen uns voll und ganz mit Jesus identifizieren. Jesus gut finden, ihn als Vorbild verehren, ihn vielleicht so als Rettungsanker, als Maskottchen zu betrachten. Das reicht eben nicht aus. Es geht hier um die Frage, was ist wahrer Glaube? Und Jesus gibt hier die Antwort. Glauben heißt, dass ich mein ganzes Leben loslasse, mein eigenes Leben loslasse und in die Hand Jesu gebe, so wie ich es auch in die Hand Gottes geben würde. Das ist tiefer Glaube. Und Jesus fordert von uns diesen tieferen, diesen wahrhaftigen Glauben. Aber, und das ist jetzt das Interessante und auch Brisante, er macht gleichzeitig deutlich, diesen tieferen Glauben, den können wir nicht selbst aus uns heraus erzeugen, indem wir uns dann noch mehr anstrengen. Nein, diesen tieferen Glauben, den kann nur Gott geben. Und hier komme ich zum Taufvers, Vers 37. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Nun, wenn man sich den Vers mal verinnerlicht, dann muss man sich doch fragen, ist das ein Zuspruch zur Taufe? Das ist doch eigentlich, wenn wir mal genau hinhören, eine ziemlich ernüchternde Botschaft. Ja, es klingt sogar anstößig. Diese Botschaft, die ist wie ein Stein des Anstoßes. Und dieser Fakt, das ist auch mein erster Gliederungspunkt, der Stein des Anstoßes. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Ja, sollten wir nicht selbst in der Lage sein, zu Gott zu kommen, uns für Jesus zu entscheiden? Sollten wir nicht selbst in der Lage sein, Jesu Worte zu verstehen und zu verinnerlichen? Sollten wir nicht selbst in der Lage sein, wenn wir wollen, uns Gott zu nähern, uns für ihn zu entscheiden? Ist es wirklich so, wie Jesus das hier sagt, dass jeder Mensch zu 100% von Gott abhängig ist? Jesus sagt, ja, es ist so. Und ich kann euch gleich dazu sagen, das ist hier kein Versprecher von Jesus. Oder ein Übersetzungsfehler vielleicht. Nein, die ganze Bibel ist voller solcher Aussagen. Gott macht in der Bibel von vorne bis hinten deutlich, dass der Mensch von ihm abhängig ist. Andersherum könnte man sagen, Gott macht deutlich, dass er souverän ist. Gott macht uns deutlich, dass er tatsächlich Gott ist. Gott ist kein Wesen, welches ziemlich viel Macht hat und ziemlich viel bewirken kann, was immer mal so ein bisschen die Welt da und dort den richtigen Stoß gibt, sondern Gott ist allmächtig. Die Bibel sagt deutlich, dass er alles erschaffen hat und seitdem alles erhält und alles lenkt. Und auch der Mensch ist kein Wesen, was außerhalb von Gottes Machtbereich existiert. Und wir müssen wissen, dass wir die Bibel, dass wir die Aussagen und die Geschichten, die Botschaft der Bibel nie richtig verstehen können, wenn wir Gottes Souveränität nicht verstehen und nicht erkennen. Und zur Souveränität Gottes gehört auch dazu, dass Gott Menschen erwählt. Und auch das können wir von Beginn an der Bibel sehen. Gott erwählte das Volk Israel. Und wenn wir Israel sehen, wenn wir die Geschichte sehen, dann wissen wir, ja, Israel hat sich nicht für besonders würdig erwiesen. Es hat Gott keinen Grund gegeben, sein besonderes Volk zu werden. Der einzige Grund dafür, dass Israel das erwählte Volk Gottes geworden ist, war, dass Gott es erwählte. Dass Gott das Volk dazu berufen hat. Nun, ich möchte nochmal fragen, warum ist die Botschaft der Souveränität, der Erwählung Gottes für uns Menschen ein Stein des Anstoßes? Ich denke, weil es bedeutet, dass wir keine Souveränität über unser Leben haben. Weil es bedeutet, dass wir gar nicht so frei sind, wie wir vielleicht immer denken, frei zu sein. Nein, wir sind nicht frei, lehrt die Bibel. Und Paulus schreibt dann im Römerbrief sogar, dass wir Sklaven sind, Sklaven unserer eigenen Begierden. Wir werden von unseren Begierden, von unserem Egoismus, von unserem sündigen Wesen beherrscht. Und das ist der Grund, warum wir nicht fähig sind, frei aus uns heraus zu Gott zu kommen. Ja, wir wollen gar nicht Gott finden. Was wir wollen, ist uns selber finden. Und ich frage nochmal, ist das wirklich so? Schauen wir mal auf die Menschenmassen, die Jesus von Angesicht zu Angesicht sahen, die seine Worte hörten, die von dem Brot und von dem Fisch tatsächlich gesättigt wurden. Sie folgten Jesus, sie wollten ihn sogar zum König machen. Aber dennoch folgten sie nicht wirklich Jesus, sondern es wird deutlich, sie folgen ihren eigenen Ideen, ihren Wünschen, ihren Begierden. Sie wollten Brot zu essen, sie wollten Freiheit von den Römern, sie wollten mehr Wunder sehen. Aber sie wollten nicht wirklich auf Jesu Worte hören. Ihn annehmen als den, der er war, nämlich Gottes Sohn. Als einen, vor dem sie sich eigentlich demütigen müssten und vor dem sie ihr eigenes Leben voll und ganz anvertrauen müssten. Jesus sagt, aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Menschen kommen nicht zu Jesus, weil sie es für eine besonders gute Idee halten. Es erscheint nie eine gute Idee, sich zu demütigen, sich unterzuordnen, Christus voll zu vertrauen, ihm von Herzen nachzufolgen. Es bleibt ein Stein des Anstoßes. Aber ich hoffe, dass es nun deutlich geworden ist, dass dieser Stein des Anstoßes in Wahrheit unser Herz ist, unsere eigene Gesinnung. Wir stoßen an unseren Stolz, an unsere Sündigkeit. Und darum ist es notwendig, dass Gott selbst diesen Stein aus dem Weg räumt. Nur er kann uns befreien. Nur er kann uns von uns selber befreien. Wir sind wirklich voll und ganz von seiner Gnade abhängig. Und das ist es, was Jesus uns hier vor allen Dingen deutlich machen möchte. Gottes Gnade. Der Inhalt dieser Worte, das ist für uns bestimmt zuerst ein Stein des Anstoßes. Aber Jesus macht nun deutlich, dass er vielmehr ein Fels der Gnade ist. Und das ist mein zweiter Punkt, ein Fels der Gnade. Ja, Jesus legt die Wahrheit schonungslos offen. Aber jetzt kommt's. Nicht damit wir aufgeben, nicht damit wir uns dagegen aufbäumen, nicht, dass wir anfangen zu murren, wie es so viele der Zuhörer damals gemacht haben, nein, er will, dass wir unsere Lage erkennen und er zeigt uns auf, dass Gott den Menschen in dieser Lage nicht hängen lässt. Ich lese nochmal ab Vers 37. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat. Dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es ist Gottes Wille, dass Menschen gerettet werden. Und damit das wirklich klappt, hat er seinen Sohn in diese Welt gesandt. Und Johannes schreibt im 3. Kapitel, dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und Jesus lehrt uns hier, dass Gott selbst auch die Fähigkeit gibt, wahrhaft zu glauben. Gott zieht den Menschen zu sich, indem er ihnen sein Wort gibt, indem er sie lehrt, indem er ihnen Erkenntnis über sich und über seinen Sohn schenkt. Gott selbst will diesen wahren Stein des Anstoßes aus dem Weg räumen. Und so hat er es auch schon verheißen im Alten Testament. Der Prophet Hesekiel, der schrieb, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Nun, was bedeuten diese Aussagen, was bedeuten diese Worte Jesus für die unter euch, die nicht glauben, jedenfalls nicht an die Bibel, die vielleicht einfach nicht glauben können, die Zweifel haben, die manches oder vieles vielleicht auch nicht verstehen. Ja, man kann die Bibel lesen und man hat es vielleicht auch versucht und man hat versucht, Gott zu finden, aber ohne Erfolg. Ja, die vielleicht denken, ja, mich hat Gott anscheinend nicht gezogen. Mir hat er sich nicht offenbart. Was bedeutet das für euch? Nun, es ist nicht so, dass wir Marionetten in der Hand Gottes sind. Das macht Jesus sehr deutlich. Jesus forderte seine Zuhörer auf, Buße zu tun, umzukehren, ihm zu folgen, ihm zu glauben. Und er fordert auch uns auf. Jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Ja, es ist so, dass wir für unsere Taten verantwortlich sind. Wir sind verantwortlich, auf die Worte Jesu zu antworten. Und wenn du jetzt vielleicht denkst, ja Mensch, diese Aussagen, die passen aber nicht mit den Aussagen über die Souveränität Gottes zusammen, über die Erwählung, dann hast du natürlich recht. Mir ist das sehr bewusst. Es ist eine unüberbrückbare Spannung, die darin liegt. Aber wir müssen wissen, für Gott gibt es keine unüberbrückbare Spannung. Die Bibel ist ein Buch, das ist voller Spannungen. Und darum ist das Buch auch so spannend. Darum gibt es so viele Diskussionen darüber, auch unter Christen. Aber was will uns Gott dadurch lehren, durch diese Spannungen auch? Ja, wie sollen wir jetzt darauf reagieren? Wir dürfen uns nicht als Reaktion darauf über Gott erheben. Wir können uns nicht vor Gott stellen und ihm sagen, dass er gefälligst sich so offenbaren soll, dass es zu meiner Logik passt, zu meiner Vorstellung passt. Und wenn er es nicht macht, so, dass ich es verstehen kann, dass es in meine kleine Welt passt, dann hat er halt Pech. Das wäre die falsche Reaktion. So reagierten damals viele Zuhörer von Jesus. Johannes schreibt ihre Reaktion gleich im nächsten Vers. Sie murrten. Sie wollen Jesus in ihrer kleinen Welt lassen, in ihrer persönlichen Glaubensbox. Ja, dort muss er reinpassen. Aber die Wahrheit ist, Jesus ist mehr. Er ist nicht gekommen, um ein paar spektakuläre Wunder zu tun, die Massen zu begeistern und zu unterhalten. Vielleicht noch, um ihnen ein schönes und religiöses Leben, ein spirituell erfülltes Leben zu ermöglichen. In Jesus ist Gott selbst gekommen. Und in ihm will er uns ewiges Leben schenken. Ja, es ist wahr, du bist von Gott abhängig. Aber Gott ruft dich zur gleichen Zeit bei deiner eigenen Verantwortung. Und darum befehlt euch der Gnade Gottes an. Sucht ihn mit ganzem Herzen. Bittet Gott um Vergebung für euren Stolz, für eure Sünde. Ja, bittet ihn, euch wahren Glauben, diesen tieferen Glauben zu schenken. Und was bedeuten diese Worte für die, die von euch an Jesus glauben? Ja, für die, die von sich sagen, ich identifiziere mich mit Jesus. Die ihm voll und ganz vertrauen. Diese Worte bedeuten für euch Gewissheit. Felsenfeste Gewissheit. Und das ist mein letzter Punkt. Ein Stein des Anstoßes, Fels der Gnade und jetzt ein Fels der Gewissheit. Wenn man das mal grammatikalisch betrachtet, Jesus spricht hier nicht im Konjunktiv, sondern im Indikativ. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und dann auch Vers 40, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und für die unter euch, denen es so geht wie mir, ja, die nicht so gut in Grammatik sind, Jesus sagt, es wird definitiv so sein. Jeder, der vom Vater gezogen wird, jeder, der glaubt, den werde ich ganz sicher annehmen. Den werde ich schon jetzt ewiges Leben geben. Den werde ich dann irgendwann aufwecken. Auferwecken zum ewigen Leben. Nun, warum ist für uns Christen die Gewissheit so wichtig? Viele von euch werden vielleicht die Erfahrung gemacht haben, ob jetzt Christen oder Nicht-Christen, dass Menschen, die Christen geworden sind, nicht unbedingt sofort bessere Menschen geworden sind. Ja, wir alle sind immer noch Sünder. Und die Bibel sagt das ganz deutlich. Der Apostel Johannes schreibt in einem Brief, jeder, der sagt, er sei ohne Sünde, der ist ein Lügner. Und das schreibt er nicht zu Nicht-Christen, sondern das schreibt er der Gemeinde, zu Christen. Wenn ihr sagt, ihr seid ohne Sünde, dann seid ihr Lügner. Aber unsere Sünden, die können uns schnell dahin führen, dass wir bezweifeln, ob wir wirklich gerettet sind. Ob Christus uns wirklich angenommen hat. Ja, wenn Christus mich angenommen hat, wenn ich zu Gott gehöre, warum tue ich dann noch dieses und jenes? Warum bin ich nicht warum schenkt mir Gott nicht, dass ich ihm ganz treu und gehorsam folgen kann? Doch die Worte von Jesus machen es hier kristallklar. Es liegt eben nicht an unserer Leistung, an unserer Energie, die wir vielleicht im Glauben umsetzen, an unseren guten Taten oder daran, dass wir nicht mehr sündigen. Nein, es liegt einzig und allein an Gottes Gnade. Und mit jeder Sünde in meinem Leben wird diese Gnade Gottes noch größer und noch deutlicher. Gott selbst ist unser Fels der Gnade und der Gewissheit. Auf ihn dürfen wir deshalb vertrauen. Genauso wie wir es in dem Lied vor der Predigt gesungen haben. Ja, der Refrain: Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Und wer das erkannt hat, der versucht tatsächlich nach Gottes Geboten zu leben, aber nicht aus Angst, nicht um Gott etwas zu beweisen, sondern aus Dankbarkeit. Ja, weil Gott mir gnädig ist, weil er mich verändert, kann ich jetzt wirklich mein Leben verändern. Unser Herz ist ein Stein des Anstoßes, aber Gott wird uns in Christus zum Fels der Gnade und der Gewissheit. Wir werden ja in diesem Gottesdienst den Dominik taufen und ich möchte am Ende meiner Predigt nochmal fragen, ja, warum taufen wir überhaupt? Es passt wunderbar diese Frage zu dem Predigttext. Wir könnten auch fragen, warum hat Jesus über 5000 Menschen mit 5 Broten und 3 Fischen satt gemacht? Warum ist Jesus übers Wasser gegangen? Warum hat Jesus diese vielen Zeichen getan, wenn es doch nicht auf die Zeichen, sondern auf Gottes Gnade ankommt, ob Menschen an Christus glauben, vom ganzen Herzen? Die Antwort ist, um uns glaubensschwachen Menschen an sichtbaren Zeichen geistliche Wahrheiten zu zeigen und zu bestätigen. Um uns glaubensschwachen Menschen an sichtbaren Zeichen geistliche Wahrheiten zu zeigen und zu bestätigen. Die Zeichen Jesu zeigen vor aller Welt, dass er wirklich Gottes Sohn ist, dass er wirklich das steinerne Herz mit einem fleischernen austauschen kann, dass er wirklich durch seinen Opfertod uns von unseren Sünden reinigt, dass er uns wirklich ewiges Leben schenkt. Es sind sichtbare Zeichen für geistliche Wahrheiten. Und genauso ist die Taufe ein sichtbares Zeichen für eine geistliche Wahrheit. Durch das Untertauchen ins Wasser wird versinnbildlich das Einswerden, das vollständige Identifizieren mit Christus. Aber es wird nicht nur gezeigt, es wird nicht nur versinnbildlich. Gott will uns durch die Taufe das Einssein mit Christus auch sichtbar bestätigen. Gott hat uns die Taufe gegeben, um uns zu versichern, ja, zu versiegeln. So wie du durch das Wasser von deinem äußerlichen Schmutz gereinigt wirst, so hat Gott durch Christus, durch seinen Geist, dein Herz von deiner Sünde, von deiner Schuld vor Gott gereinigt. Er hat es getan. Es ist seine Gnade und nicht deine Leistung. Und diese Gnade von Gott, die wird uns in dieser Taufe verkündet und besiegelt. Ja, diese Gnade, die hat zum Beispiel auch dieser Kämmerer aus Äthiopien, von dem wir in der Lesung gehört haben, erfahren. Und diese Gnade und diese Zuversicht, die hat jetzt auch Dominik finden dürfen. Und die von euch Dominik kennen, und ich nehme mal an, das sind jetzt hier so ziemlich alle, die wissen ja, er ist, sagen wir mal, ziemlich guter Sportler. Er ist kräftig. Er wird dieses Jahr hoffentlich an vielen Wettkämpfen teilnehmen. Und wir vertrauen tatsächlich auf ihn, dass er durch seine Kraft und durch seinen Kampfgeist immer vorne an sein wird. Wir vertrauen auch auf dein tolles Fahrrad, ja. Aber viele, die von euch Dominik kennen, die wissen auch, dass Dominik in seinem Leben auch erfahren hat, oft erfahren hat, wie es ist, ganz unten zu sein. Dominik hat in seinem Leben erfahren, wie es ist, wenn man seine Sündenlast vor Gott spürt. Ja, wie es ist, wenn man versucht, aus eigenen Kräften diese Sündenlast loszuwerden. Und wie es ist, wenn man dann immer wieder scheitert. wie es ist, wenn man absolut niedergeschlagen ist, absolut hoffnungslos ist. Aber Gott hat gerade dieses Scheitern und nicht seine Kraft, ja seine Hoffnungslosigkeit und nicht seinen starken Willen gebraucht, um ihm seine Gnade zu zeigen. Und genau darum ist dieses sechste Kapitel des Johannesevangeliums, welches für viele Menschen von damals und wie von heute ja eigentlich wie ein Schlag ins Gesicht ist, gerade dieses Kapitel, diese Worte sind ihm zu einem großen Trost geworden. Und mein Gebet ist es, dass es Gott geben möchte, dass es uns allen so ergeht. Ja, dass wir nicht Anstoß nehmen, sondern dass wir uns auf diesen Fels der Gnade und Gewissheit gründen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, und das heißt hier auch höher als unsere Logik, höher als unsere menschliche Erkenntnis, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Und ich möchte am Ende noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du in deinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt gekommen bist, um uns zu suchen und zu erretten. Ja, um uns zu dir zu ziehen. Wir danken dir, dass du uns von unserer Schuld befreien willst. Dass du selbst uns verändern willst. Herr, wir danken dir, dass Dominik das auch so erfahren durfte. Und wir bitten dich für jeden unter uns, gerade für die, die an dir zweifeln, oh, dass sie es genauso erfahren. Wir danken dir, dass du uns deine Gnade und deine Errettung in deinem Wort so sicher zusprichst. Und wir wollen dich dafür loben und preisen. Amen. Und nun wollen wir gemeinsam singen als Antwort auf die Predigt, die Nummer 297. Mir ist Erbarmung widerfahren.